Auch noch guten Morgen von meiner Seite. Ich darf heute über unser Thema Nummer Jesus sprechen und ich habe mir das Thema gewählt, Nummer Jesus, der Handwerker. Wir hatten jetzt schon vieles gehört über Jesus, weil Jesus ja so facettenreich ist. Er hat so viele verschiedene Teile. Jesus der Mensch, Jesus Gott, schau auf ihn, selbstlos, liebenswert, kämpferisch und so weiter. Wir haben wirklich jetzt eine Menge von Jesus gehört und werden heute das Thema Jesus der Handwerker. Ich habe das Thema auch ein wenig gewählt, weil ich ja selber Handwerker bin und da mich sehr identifizieren kann mit Jesus oder mit dem Handwerker. In Markus 6 steht geschrieben, dass Jesus ein Handwerker war. In manchen Übersetzungen wird das geschrieben als Zimmermann. Das stimmt nicht ganz. Im Griechischen übersetzt wäre das Wort Tekton und das heißt Bauhandwerker. Ganz korrekt übersetzt. Weil zu dieser Kultur und zu dieser Zeit gab es logischerweise noch nicht die Ausbildung zum Zimmermann. Es gab einfach die Ausbildung zum Handwerker. Das hat man meistens seinem Vater nachgetragen und einfach mitgegangen und mitgearbeitet. Etwa so, wie Salvatore Plättlileger geworden ist. Genau. Man hat einfach mitgearbeitet und ein Bauhandwerker war nicht nur ein Zimmermann, sondern er hat auch alles gemacht, was am Haus anstand. Also vielleicht auch Dächer mit Schilf gemacht oder etwas mit Lehm und mit Stein hat er vielleicht auch noch etwas zu tun gehabt. Aber sicher ein großer Teil von seiner Arbeit war das Handwerk mit Holz. Also Jesus war ein Handwerker. Wenn ihr jetzt ein typischer Handwerker beschreiben müsstet, was würdet ihr sagen, was ist ein Handwerker? So ein typisches Adjektiv für ein Handwerker. Macht etwas sichtbar, ein Schaffer, fleißig.
Vielseitig, kräftig.
Praktisch, vielseitig, kräftig. Dreckig ein wenig.
Er braucht die Hände.
Ausdauernd.
Sehr schön.
Lösungsfinder.
Perspektiv.
Magst du
wissen,
für was?
Ja. Geduldig? Ui, da kommen viele schöne Sachen. Als ich mir das überlegt habe, kam ich auf das Wort der Macher. Er ist einer, der anpackt, der etwas tut, der vorangeht und mal etwas macht. Dann muss ich immer an Hosi denken. Der Macher, er packt an. Jesus war ein Macher. Jesus hat angepackt. Er hat so viele Wunder bewegt, er hat so viel gemacht, er ging voran als ein Beispiel, als ein Vorbild. Er hat aber auch ganz klar die Bibel umgesetzt, wenn es irgendwo nicht gestummen hat oder wenn jemand eine falsche Lehre gemacht hat, war er der reingestanden ist und gesagt hat, das ist falsch, das ist nicht richtig. Das war Jesus. Wenn wir auf seine Leben schauen, sehen wir zum Beispiel im Johannes 9, hat er einen Blinden geheilt, er hat auch Aussätzige geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Da denke ich immer an die Geschichte, als ein Mensch so belastet von Dämonen war, dass sie sagten, wir heißen Legion, weil wir so viele sind. Und die hat er von diesem Mensch ausgetrieben in Schweine und die Schweine sind dann die Klippe runtergefallen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte oder ihr euch an die Geschichte. Jesus hat aber auch zweimal im Tempel die Tempelhändler verjagt. Er hat gesagt, das ist falsch, dass in meinem Tempel gehandelt wird. Das war ein kleines Business, eine Marktlücke, weil es kamen sehr viele Leute von weit angereist zu diesem Tempel und wollten dort Gott huldigen. Und dann hat sich irgendein schlauer Kopf überlegt, dann kann ich ja da meine Brandopfer verkaufen, meine Schafe und Tauben verkaufen, damit die Leute dann ein schönes Schaf opfern können und die können es ja nicht mitnehmen. Dann gab es noch die anderen, die sagten, wir machen gerade eine Währung daraus, die Tempelwährung. dann machen wir eine Währung für die Händler im Tempel, dann können sie mit all ihren Währungen von überall, können sie zum Währungshändler gehen und da noch Geld tauschen und da haben sie die Leute dann richtig abgezockt. Und Jesus kam und sah das und sagte, das war falsch und stieß Tische um. Heutzutage würden wir sie noch beschimpfen, aber Jesus hat das nicht gemacht. Also er hat viele, viele Wunder getan. Er hat auch den Heiligen Geist weitergegeben im stillen Raum. Den Jüngern hat er den Heiligen Geist angehaucht, heißt es so schön im Johannes. Er war ein Macher. Er hat wahnsinnig viele Wunder bewegt, aber auch viel ist er vorangegangen und hat gezeigt, wie man leben sollte. Und ich will, oder wir wollen doch alle solche Macher werden. Wir wollen doch, oder ich will, als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich gedacht, jetzt gehe ich am Montag raus und ich mache für Gott und ich gehe und ich tue und ich reiße etwas an und ich verändere die Welt gerade jetzt. Aber bevor wir das am Montag tun können, sollten wir uns vielleicht noch anschauen, wie es Jesus gemacht hat und vielleicht auch anschauen, wie er dazu kam, dass er ein Macher wurde. Dass Jesus so ein Vorbild für uns war. Für das habe ich eine Bibelstelle dabei. Ich bin nicht so modern wie Holger, deswegen nehme ich immer meine Bibel mit. Im Johannes 5, Vers 19 steht: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er der Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Jesus tat nichts ohne seinen Vater. Jesus tat alles in der Abhängigkeit seines Vaters. Wenn wir die Bibelstelle lesen, dann sehen wir schnell, dass Jesus wirklich nichts gemacht hat, was nicht vom Vater geleitet war. Und er sagt sogar, Jesus hat gesagt, er selber kann nichts tun, er tut nur dies, was der Vater tut und er tut es ihm einfach gleich. Und auch Jesus hat seinen Jüngern gesagt, tut nur dies, was ich euch sage, nichts mehr. Und in dieser Zeit gab es so viele Verletzte, es gab so viele Bedürftige und es gab so viele Aussätzige und Jesus sagt dennoch, tut nur dies, was ich euch sage. Und die Heilungen, die geschehen sind, sind zwar viele, auch bei Jesus, es waren viele, die geheilt wurden, aber längst nicht alle. Er hat längst nicht alle geheilt. Er hat die geheilt, die der Vater heilen möchte in diesem Moment. Ich will die Bibelstelle an zwei Beispielen erklären. Ich bin ja Handwerker, wie schon erwähnt. Und wenn ich am Morgen in meine Firma fahre, dann gehe ich zu meinem Chef und mein Chef gibt mir einen Auftrag. Er sagt, heute tust du dies oder das, geh auf diese Baustelle und installiere dort dieses Licht und da hier hast du einen Plan, so kannst du es anpacken und so kannst du es dann auch umsetzen, so wie wir es mit dem Kunden besprochen haben. Vielleicht heutzutage weiß ich schon, was morgen läuft, aber grundsätzlich gibt mir der Chef einen Auftrag und ich führe den dann aus, so wie er es geplant hat. Stell dir jetzt vor, wenn ich am Morgen in mein Auto sitzen würde, von Herbligen auf Boll fahren würde und beim ersten Kran irgendwo bei Hommelfingen steht ein Kran und jetzt würde ich dort anhalten, auf diese Baustelle gehen und einfach mal arbeiten. Oder ich habe zwar keinen Plan, was ich dort machen sollte, aber ich bin ja Praktiker und ich bin ein Macher, ich kann da auf die Baustelle gehen und einfach mal arbeiten. Ich weiß ja, das ist etwa ein Zimmer, da kommt dort eine Steckdose, dort und beim Eingang irgendwo noch ein Schalter, in die Mitte eine Lampe und dann haben wir das etwa erledigt. Ist das nicht wunderbar? Ich kann einfach arbeiten gehen. Jetzt kann es ja ganz gut sein, dass ich etwas ganz falsch mache, weil ich habe ja keinen Plan, ich habe weder mit dem Kunden noch mit dem Architekten gesprochen. Es kann aber auch ganz gut sein, dass ich vielleicht sogar ein paar Leuten etwas geholfen habe für diesen Moment. Aber was ganz sicher klar ist, ich habe meinem Chef ganz sicher nicht geholfen. Der wird weder Geld noch irgendetwas bekommen für diesen Auftrag. Und genau so ist das Gleiche auch mit Gott, unser Chef im Leben. Wenn wir Gott nicht fragen, was wir tun sollen heute, dann können wir schon tun und wir können auch rausgehen am Montag und machen. Aber wenn es nicht das ist, was der Vater will und was er dir als Auftrag gegeben hat, wird das keine Frucht bringen und wird auch nicht gut sein. Und man kann so viele Leben verheyen, wenn man das im Berndeutschen sagt, kaputt machen. Also wichtig ist, dass wir immer wieder hören, was Gott von uns will. In der Bibel steht genau gleiche Geschichte. Und zwar die Geschichte in Lukas 10, 38 bis 42. Das ist die Geschichte von Martha und Maria. Martha und Maria waren Schwestern und sie luden Jesus zu sich nach Hause ein, um bei ihm zu essen. Martha, die Macherin, die stand, lud ihn ein und ab da, an diesem Zeitpunkt wollte sie Jesus verwöhnen mit feinem Essen. Vielleicht nicht die italienische Küche, aber doch auch feine Küche sicher. Sie packte den besten Wein aus dem Keller in den großen Behältern, trug sie hier nach oben. Sie machte ein Fünf-Gänge-Menü und probierte möglichst, dass alle Jünger und auch Jesus genug Essen haben. Und hat richtig gemacht, eine richtige Macherin, eine, die voranging und etwas tat für Jesus. Maria hingegen, die saß an den Füßen von Jesus, steht es so schön einfach oder provokativ ein wenig. Und kulturell gesehen war das schon der falsche Ort für sie, weil eigentlich durfte an den Füßen eines Rabbis, Rabbi war ja ein Lehrer, also Jesus war ein Lehrer, ein Rabbi, an den Füßen eines Rabbis durften nur die engsten Männer und engsten Jünger von ihm sitzen. Eigentlich sicher mal keine Frau und ganz sicher nicht jemand Fremdes. Und Maria war eigentlich ein wenig beides gegenüber Jesus. Aber sie saß dort zu den Füßen von Jesus und Jesus störte das auch nicht. Und irgendeinmal im Verlauf vom Abend, als Martha ein wenig viel gearbeitet hat, schon die Geduld langsam geplatzt ist, kam sie zu Jesus und sagte, ist es nicht unfair, dass ich die ganze Arbeit hier übernehme, schaue, dass dieser Laden hier läuft und dass ihr alle essen könnt und Maria sitzt hier einfach zu den Füßen von dir und tut nichts? Und Jesus sagt da ganz klar, dass Maria in diesem Moment das Richtige getan hat. Also machen ist nicht immer das Richtige. Manchmal ist es auch wichtig, dass man hört. Es gibt Zeiten zum Machen und es gibt Zeiten zum Hören. Und ich kann mich so gut mit Martha identifizieren. Ich bin gern einer, der macht und anpackt. Und wenn ich dann sehe, dass andere nicht anpacken, stört es mich auch. Und dann rege ich mich auch ein wenig auf und denke, ja, was ist das wieder für eine Löhne? Was ist das für einer? Ich packe hier an und arbeite und sie gehen alle nach Hause und lassen es sein oder schlafen aus. Aber manchmal hat jemand einen anderen Auftrag als du selber. Und da müssen wir lernen, das zu unterscheiden. Und wir müssen Gott immer wieder fragen, was ist mein Auftrag heute? Ich bin jetzt schon sehr lange im Glauben unterwegs und dennoch habe ich erst im Praise Camp gelernt, dass ich eigentlich Gott jeden Tag fragen muss, was heute dran ist. Jetzt in diesem Jahr habe ich angefangen, jeden Morgen vor Gott zu kommen und Gott den Tag hinzulegen, so richtig offiziell und klar. Verständlich, dass es wirklich klar ist, dass dieser Tag Gott gehört. Und dann frage ich Gott, tu das mit mir, was du heute tun möchtest. Nicht, was morgen ist, nicht, was übermorgen ist, sondern einfach mal heute. Nur heute lege ich Gott den Tag hin. Und das hat so einen Segen, weil ich dann besser verstehe, was Gott von mir möchte. Im Epheser 2,10 haben wir auch eine Bibelstelle, die lese ich auch vor. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Wir sind gemacht, um gute Werke zu tun. Wir sind geschaffen, um Macher zu sein, um vorwärts zu gehen, Vorbilder zu sein und etwas zu tun. Wir dürfen Macher sein. Aber die guten Werke, die er für uns vorbereitet hat, wir sollen nur das tun, was er für uns vorbereitet hat. Wir sollen in dieser Abhängigkeit vom Vater leben. Wir sollen nicht Werke tun, die er nicht vorbereitet hat. Egal wie gut diese Werke auch aussehen oder sich gut anfühlen. Es geht immer nur darum, dass wir in dieser Abhängigkeit zum Vater diese Werke tun. Und in dieser Abhängigkeit dürfen wir Macher werden. Und Leute werden, Menschen werden, die vorwärts gehen und etwas verändern. In diesem Rahmen, wo er es haben möchte. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das auf der linken Seite ist die Kritzelei und rechts sieht man dann, was wirklich eingeritzt ist. Links kann man es kaum erkennen. Das ist die älteste Aufzeichnung der Kreuzigung von Jesus. Diese steht in Rom. Sie ist irgendwie 36 cm hoch auf 32 cm. Ist eine Kritzelei, die ist etwa, man datiert sie zwischen 120 bis 130 nach Christus, wurde diese Kritzelei eingekritzelt. Geschrieben, Alxemos Sebete Temon. Ich bin nicht griechisch versiert, vielleicht habe ich es falsch vorgelesen. Stefan?
Ja, schon ist in Ordnung.
Genau. Das ist griechisch und heißt übersetzt, Alexemos huldigt seinen Gott. Genau, und das wurde der Name und huldigt Sebette. Was sehen wir auf diesem Bild? Wir sehen einen Menschen, der Gott anbetet oder huldigt, der am Kreuz hängt, leider hier gezeichnet, Jesus mit einem Eselkopf. Das ist eine Verspottung an Jesus. Wieso wird hier Jesus als ein Esel dargestellt? Er ist in die Wüste gegangen, genau. Wenn wir die vorherigen Bibelstellen, die ich ganz am Anfang gelesen habe, wo er die Wunder getan hat und wo er die Tische umgeworfen hat, genauer anschauen, hat er zum Beispiel im Johannes 9, als er der Blinde geheilt hat, spuckte er an den Boden, machte einen Brei und strich ihn die auf die Augen, dieser Brei. Wenn Salvatore an den Boden spucken würde und die Holger in die Augen streichen würde, würde ich komisch schauen und würde sehr wahrscheinlich auch Salvatore als Esel bezeichnen. Er nährte sich Aussätzigen, das tat eigentlich niemand. Niemand geht zu Aussätzigen und lässt sich dort anstecken. Er hat sicher viele Leute waren wütend auf ihn, zum Beispiel der Saubesitzer, dem die Säue dann die Klippe runtergesprungen sind. Der war sicher nicht fröhlich darüber, dass ihm ein ganzes Jahresgehalt genommen wurde. Die Tempelhändler und auch die Pharisäer fanden es nicht so toll, als er da die Tische umstieß und alle verjagte. Und er hat die Jünger angeblasen mit dem Heiligen Geist. Das fand ich auch ein wenig komisch. Weil Jesus nur das tat, in der Abhängigkeit vom Vater, nur das tat, was der Vater von ihm wollte, fanden es die Leute komisch, doof und blöd. Sie fanden ihn nicht einfach ein wenig ein Spezieller, würde man heute sagen. Und sie haben ihn als Esel bezeichnet, weil er nur dies tut, was der Vater ihm sagt. Und wir dürfen uns nicht verwundern, dass auch wir wie Esel ausschauen. Heute ist ein wunderschöner Tag. Man könnte Skifahren, man könnte auch auf das Motorrad gehen und TÜV fahren oder einfach irgendwo laufen gehen oder ein schöner Brunch im Rosengarten machen. Aber nein, die Doofen sitzen in der Gemeinde und treffen sich, stehen früh morgens auf, auch am Arbeitstag eine halbe Stunde früher, um Bibel zu lesen. Was für Idioten. Sie haben kein Sex vor der Ehe. Was ist denn das? Das ist doch etwas Wunderschönes. Das muss man genießen, möglichst früh. Oder sie gehen sogar in die Ferien und arbeiten dort. Als ich in Lettland den Arbeitseinsatz machte, fragte mich mein Chef, wieso? Du gehst doch nicht in deinen Ferien arbeiten, komm denn dann aber nicht erschöpft nach Hause und zu mir, ich muss dich dann wieder brauchen. Wir werden manchmal komisch angeguckt. Die Leute schauen uns dann manchmal komisch an, wenn wir auf der Straße jemanden für Heilung ansprechen und für ihn beten. Das darf so sein. Auch Jesus wurde als Esel bezeichnet. Auch wenn wir mal als Esel bezeichnet werden, weil wir das tun, was der Vater von uns will, dann ist es nicht schlimm. Wir dürfen uns angenehm anziehen, das ist kein Problem, aber wir sollen nur das tun, was der Vater von uns will. Und wir sollen immer in dieser Abhängigkeit vom Vater leben. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir ein sehr erfülltes Leben haben, auch wenn uns teilweise die Menschen auf dieser Welt komisch anschauen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ich danke dir, Daddy, dass du einfach da bist mit deiner Gegenwart und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und ich danke dir, dass du uns leitest und führst in den nächsten Wochen, dass wir dürfen das tun, was du für uns auf dem Herzen hast. Für jedes Einzelne, nicht das, was ich das Gefühl habe, was jemand machen soll, sondern das, was du dieser einzelnen Person, dem einzelnen Menschen aufs Herzen legst. Und ich will mich auf mich fokussieren, ich will nicht auf alle anderen schauen, auch nicht einmal auf meine Frau. Ich will auf mich schauen und wissen, was du für mein Leben hast vorgegeben. Und wissen, was du am heutigen Tag mit mir anfangen willst. Und was du am Montag mit mir anfangen willst. Ich will das Leben und die nächste Woche wirklich in deine Hände legen, dass du hier alle innen du führen und leiten, dass wir wirklich dürfen zu diesen Macher werden, wo Jesus war. Ein Macher, der anpackt und als Vorbild vorangeht. Ich bitte dich für deine Gegenwart. Amen.
Auf Golgatha.